Ergänzung zu dem, was Ulrich Kindler uns auch erzählt hat über Iran und vielleicht noch ein paar Dinge, die man vielleicht weiß, aber vielleicht eben auch nicht so genau weiß oder die man, von dem man immer wieder eine Tendenz hat, die wieder zu vergessen. Ich finde es manchmal ganz interessant, wenn man versucht, sich einfach auch geografisch in die Situation des anderen, der anderen zu versetzen. Und wenn man die Mentalität auch der Politiker und der Menschen überhaupt in Iran verstehen will, ist es vielleicht ganz nützlich, sich mal vorzustellen, ich lebe in Teheran und schaue mir einfach mal die Landkarte an. Dann sehe ich östlich von mir, da ist Afghanistan, da haben die Amerikaner Regime Change gemacht. Westlich von mir ist Irak, da haben die Amerikaner Regime Change gemacht. Unten ist der Persische Golf, da haben die Amerikaner ihre 5. Flotte stationiert und fahren mit ihren Kriegsschiffen herum. Dann haben wir die Israelis, die sind zwar ein bisschen weiter weg, die drohen aber nach wie vor von Zeit zu Zeit, dass sie diesen Iran mit irgendwelchen Waffen angreifen werden. Und wenn ich mir die Welt so anschaue, muss ich sagen, eigentlich, das ist doch verrückt, rund um mich herum sind Staaten, die entweder durch die amerikanische Politik entscheidend beeinflusst, ich würde sagen, destabilisiert worden sind. Ich habe eine Regierung in Washington, die auch nicht davon abgeht, dass sie sagt, das ist eigentlich ein illegales Regime und der Regime-Change sollte irgendwann auch stattfinden. Also wenn ich dort bin, oder dort wäre jetzt gehabt, ich war vor 3 Wochen noch dort, da muss ich sagen, habe ich eigentlich noch ziemlich viel Verständnis für die iranische Position, auch für die Hardliner, die sagen, wir müssten uns eigentlich diese Atombombe beschaffen. Das ist nicht mehrheitsfähig in Iran. Und ich denke, hat das ja auch gesagt, aber Kreise, die möchten offenbar die Schwelle eben doch erreichen können, von der aus sie notfalls möglichst schnell eben dann doch die Bombe konstruieren könnten. Und notfalls heißt für die Iraner, falls sie angegriffen würden durch eine andere Macht, die selber machen ganz sicher keinen Angriff, das hat Ulrich Kindler ja auch schon gesagt. Es ist ein Land mit knapp 80 Millionen Menschen und wahrscheinlich noch werden die meisten von uns, von euch erleben, dass das Land 90 und vielleicht sogar 100 Millionen hat. Wobei, das Bevölkerungswachstum im Iran ist ja sich verlangsamt. Man muss sich vorstellen, dass das Heiratsalter der Frauen, das ist etwas Interessantes auch in Bezug auf die arabische Welt, das Heiratsalter der Frauen in Iran ist jetzt zwischen 27 und 29. Das heißt, diese Frau wird noch 2 oder 3 Kinder wahrscheinlich weniger zur Welt bringen. Das Heiratsalter in Kairo, also in Ägypten übrigens, ist auch schon zwischen 24 und 25. In Tunesien bringt eine Frau genau gleich viele Kinder auf die Welt wie eine Frau in Frankreich. In der ganzen Welt, also in der arabischen Welt und im Iran, ist die Demografie ein ganz entscheidender Faktor und wir nehmen den oft nicht so richtig zur Kenntnis. Es gibt eine Ausnahme übrigens, in Jemen werden die Kinder, die Mädchen nach wie vor mit 13 bis 15 verheiratet, aber sonst ist die Tendenz so wie jetzt eben geschildert und im Iran ist sie eigentlich in dem Sinn auch schon. Ahmadinejad sagte ja noch, wir werden 100 Millionen sein, aber das war von ihm eine Art von Wunschdenken, in dem er sagen wollte, wir sind ein sehr großes Land und werden noch bedeutend werden in absehbarer Zeit. Es ist, wie auch schon erwähnt worden ist, als Markt ein interessantes Land, es ist industriell, als Partner wäre es ein sehr interessantes Land und wir können nur hoffen, dass die Dinge sich allmählich eben doch entspannen. Es gibt viel Skepsis in Bezug auf die Verhandlungen, die Atomverhandlungen. Der Schweizer Botschafter Giulio Haas, den wir letztens sahen in Teheran, sagte, er schätze die Erfolgschancen immerhin auf 70% ein. Ich habe dem dann etwas widersprochen, indem ich sagte, oder ich meine einfach, dass die Amerikaner wahrscheinlich immer wieder ein neues Hindernis finden werden, um diese Verhandlungen zu einem wirklich guten Ende zu führen. Und wenn die Sanktionen aufgehoben werden sollten, dann müsste ja der größte Teil dieser Sanktionen vom Senat aufgehoben werden und die Senatoren, die nun hingehen einzeln und sagen, also I'm soft on Iran, we should forget about these sanctions, diesen Senator oder diese Senatoren, wenigstens in der Mehrheit, kann ich, glaube ich, nicht erkennen. Also jeder, der sowas sagen würde, jetzt zumindest, hätte die Situation, dass er, oder müsste gewärtigen, dass er nicht wiedergewählt würde. Also das wird sich keiner antun wollen. Also da ist, glaube ich, sehr viel Skepsis ist da leider durchaus berechtigt. Ob schon die Iraner, seit Rouhani Staatspräsident ist, ja offenkundig besten Willens sind, das, was sie versprochen haben, auch durchzuführen. Und mit der IAEA geht es ja gut voran, mit Europa auch. Und mit Amerika gibt es immer wieder Stolpersteine, die von Washington aus gestreut werden. Man muss sich vielleicht auch noch mal das System ein bisschen genauer anschauen, dieser Islamischen Republik. Und ich habe hier mal das Schema einfach mal kopiert oder hier auf den Computer genommen, dass man sieht, wie komplex dieses System ist. Das ist ja von Ayatollah Khomeini erfunden worden. Und eigentlich, wenn man das theoretisch anschaut, dann ist es ein hervorragendes System. Alle kontrollieren alle. Bis auf den obersten geistlichen Führer. Ja, auch der wird sogar kontrolliert. Und wenn gesagt wird, der sei nicht absetzbar, stimmt auch das nicht ganz, sondern es könnte der Expertenrat, könnte theoretisch zur Schlussfolgerung gelangen, der ist senil geworden. Also wir setzen den ab. Sie machen es ja wahrscheinlich nicht, aber auch der hat immer noch eine Kontrollinstanz. Das ist die Theorie. Und man sieht hier auch ganz gut, die Exekutive, der Präsident, der ist mitten in diesem System drin. Gewählt vom Volk, aber für 4 Jahre, aber die entscheidende Persönlichkeit natürlich, die ist oben, das ist der geistige Führer, also das ist Ayatollah Khamenei, mit dem er sich nun gut versteht. Und wir Europäer, so in der westeuropäischen Perspektive, hat man immer wieder den Eindruck, hört das immer wieder so, dass die Meinung vorherrscht, das ist eigentlich eine Art Diktatur, die von oben nach unten senkrecht durchgestrahlt ist. So ist nun weiß Gott nicht, sondern ein hochkomplexes System und in dem Sinn auch ein orientalisches System, als persönliche Verbindungen eine große Rolle spielen. Manchmal sind die Funktionen gar nicht so wichtig. Das Amt des Parlamentspräsidenten kann wichtig sein, muss aber nicht, kommt darauf an, wer es besetzt. Als Rafsanjani das Amt hatte, war es wichtig, dann war es wieder weniger wichtig, aber das ist sehr personenbezogen. Und so ist auch mit der Figur des Staatspräsidenten, der eingeschränkte Macht hat, aber wenn er es versteht, sich mit den Koalitionen zu bieten, Gruppen, die er nicht mag, die seinem Trend zuwiderlaufen, auszumerzen oder auf die Seite zu schieben, sich gut versteht mit dem obersten geistlichen Führer, dann kommt er möglicherweise ziemlich weit. Aber die Frist, Ulrich Bildner hat es ja auch erwähnt, die ist nicht mehr sehr lange, wo Rouhani in diesen entscheidenden Gesprächen, in den Verhandlungen um die Atomfrage etwas Klares vorweisen muss, sonst schwierig. Khomeini schwebt immer noch, kann man sagen, über diesem Land drüber, auch wenn die Leute wenig von ihm reden, aber präsent ist er nach wie vor. Also Khamenei zeigt sich meistens oder wird im Bild nur zusammen mit Khomeini dargestellt. Das ist nach wie vor üblich. Und wenn wir so an Khamenei sehen, denken viele Europäerinnen und Europäer, denken ja, alte Kerle, die sterben, das Regime stirbt ja demnächst mal aus. Aber erstens sind die gar nicht so alt. Nicht? Khamenei ist 2 Jahre jünger als ich beispielsweise. Also wenn ich mir einen Bart wachsen lassen würde, sehe ich vielleicht ähnlich aus. Könnte ja sein, aber man muss sich das mal genau machen. So ab. Und zweitens ist das Regime, da hat Ulrich Bildner auch gesagt, es gibt Leute, die sagen, also die Anhängerschaft des Regimes wären vielleicht 20%, vielleicht 25%, vielleicht ein bisschen weniger. Jetzt muss man aber einfach sehen, das Regime ist generell ja nicht beliebt, aber es ist auch nicht so unbeliebt, dass die Leute sagen würden, wir wollen etwas anderes haben. Und konfliktbereit scheint mir das Land durchaus nicht mehr zu sein. Die Leute sagen, das, was wir jetzt haben, das ist das System, mit dem müssen wir zurechtkommen. Und die sehen natürlich auch dort, wo in der arabischen Welt die Arabellion sich abgespielt hat, dass das nicht so rausgekommen ist, wie die Leute sich das erhofft haben. Also zur Zeit zumindest, kann man sagen, merkt man nichts von einer aufmüpfigen Stimmung und die letzten Demonstrationen, die ja brutal verschlagen wurden vom Regime damals, als Ahmadinejad noch Präsident war, die liegen nun auch schon 2,5, 3 Jahre zurück. Dann gibt es immer wieder die Frage, wie religiös ist dieses Land eigentlich? Und das ist auch schwer zu beantworten. Wenn man nach Mashhad geht, und ich gehe oft nach Mashhad, dann denkt man unglaublich religiös. Die haben ja Pilger in der Zahl von ungefähr 25 Millionen, gehen nach Mashhad. Also es ist, glaube ich, mehr, also Rom hat, glaube ich, knappe 20. Aber Mashhad hat 25 Millionen. Also die Leute pilgern dahin wie wild. Und es ist eine sehr emotionale Sache, so wie die ganze Schia. Darüber muss man vielleicht auch noch ein paar Worte mal verlieren. Wie die Schia eine sehr emotional gefärbte Religion ist. Und die Iraner haben auch noch eine Fähigkeit des Weinens, wenn die Mullahs, wenn die Geistlichen ihnen die Geschichte erzählen von Hussein und von Hassan, hauptsächlich von Hussein, wie der umgekommen ist, das liegt jetzt ja auch schon 1400 Jahre zurück, dann weinen die Leute, weinen die jungen Mädchen, weinen die alten Frauen, weinen die Männer, weinen alt und jung, alle heulen drauf los. Und wenn sie an den Schrein gehen, da in in Maschgal, also an den Schwein des 8. Imams, da strömen die Tränen in Massen. Das ist übrigens ein Grund, warum, also wir können mit Gruppen gar nicht ganz an den Schwein, wir können ins Heiligtum rein. Wir, das Ehepaar Seifert und ich, wir waren einmal allein dort und wir waren dann beim Schwein und das ist wirklich sehr emotional. Also es ist eine emotionale Bevölkerung, eine emotionale Nation und die Religion trägt dem sehr stark Rechnung, dem die Schia farbig ist, im Gegensatz zur Sunna. Die Sunna ist abstrakt, da merkt man, da wird nur gepilgert, wird nach Mekka, aber nicht zu irgendwelchen anderen heiligen Gräbern. Also man sollte es zumindest nicht tun, im Maghreb tun sie es dann trotzdem. Aber hier, da haben wir eine große Farbigkeit, eine große Emotionalität. Das macht das Land ja auch wahnsinnig interessant, es macht es auch sympathisch, muss man sagen. Nun hatte man also diese Jahre mit Ahmadinejad, dem man sicherlich eine Menge vorwerfen kann, nur stellt man, wenn man des persischen Mächtiges selber immer wieder fest, oder stellt fest, es wurde auch immer wieder etwas überzogen dargestellt, was er gesagt hat. Er hat nie gesagt, wir werfen die Juden ins Meer, wir führen Krieg gegen die, sondern er benutzte Formulierungen, die im Persischen gibt es der Konjunktiv sehr oft angewendet. Also er sagte beispielsweise, Wächter Borsche Orga Israel das Wort Rafte, das heißt, es wäre eigentlich besser, wenn Israel in diesen Zeitläuften, kann man sagen, nicht da wäre. Und das ergänzte er dann normalerweise mit dem Nachsatz, aber wir werden keinen Krieg führen. Der Nachsatz wurde sowieso nicht übersetzt. Und der erste Satzteil, der wurde meistens etwas zugespitzter übersetzt. Da gibt es Diskussionen, die dann geführt worden sind. Auch die letzte war, glaube ich, mit dem ZDF in Deutschland, weil auch wieder, also es war noch, als Ahmadinejad an der Macht war, bevor der Wechsel in der Funktion des Staatspräsidenten stattgefunden hat. Und jemand, der auch also sich bemühte und die richtige Übersetzung hat, an den Chefredakteur des ZDF ja genötigt, dass er eine Erklärung abgibt, dass falsch übersetzt worden sei. Das wurde dann getan, allerdings nur in schriftlicher Form und nicht auf dem Programm. Also gegen Ahmadinejad konnte man sicherlich viel sagen und die Leute mochten den Mann ja auch nicht, außer die in Teheran, die profitierten davon, dass er für einige Zeit, als er Bürgermeister war, dort für die Armen, sie empfanden es zumindest so, ein Sozialprogramm oder eine Sozialpolitik durchsetzte, die mehrheitlich auf offene Ohren gestoßen ist. Dann wurde ihm natürlich auch immer wieder vorgeworfen, er sei ein Kriegstreiber und er wolle seine Raketen losschießen gegen Israel. Und die Saudis haben ja auch immer wieder eine Menge gegen ihn sagen können. Dann gibt es die Phase des Widerstands gegen Ahmadinejad, also nach der zweiten Wahl, also nach der sogenannten gefälschten Wahl. Also zu der kann man ja seine unterschiedlichsten Meinungen haben. Ich weiß nicht, wie Ulrich das sieht, vielleicht kannst du das auch noch kommentieren. So viele Stimmen, wie er ausgegeben hat, wie er erklärt hat, hat er sicherlich nicht bekommen. Aber sehr wahrscheinlich hätte er doch noch eine knappe Mehrheit gehabt, selbst wenn das Ganze nicht gefälscht worden wäre. Also in dem Sinn die Meinung, dass da nur manipuliert worden sei, die stimmt ja nun auch wieder nicht. Und nun gibt es im Westen auch noch so die Meinung, naja, diese Iraner, die haben ja eigentlich gar nichts zu sagen, aber seit diese Islamische Republik gegründet worden ist, haben die ja mehr als 30 Mal insgesamt gewählt. Und so wenig Leute, wie oft gesagt wird, gehen sie eben doch auch nicht an die Wahlurnen, sondern das System ist nicht, um es nochmals zu sagen, derart unakzeptiert, wie das oft vom Westen aus gemeint ist. Es ist nicht beliebt, aber es ist nicht so unakzeptiert und so ungeliebt, dass die Leute unbedingt was anderes wollten. Dann die Atomgeschichte, da haben wir schon einiges darüber gehört. Das ist das Atomkraftwerk Bushehr. Das muss man vielleicht auch noch erwähnen, es ist ja ein geheimer Krieg gegen diesen Iran geführt worden. 5 Atomtechniker sind durch Attentate umgebracht worden und es deutet viel darauf hin, dass die durch den Mossad umgebracht worden sind oder durch eine interne Oppositionskraft, die mit dem Mossad kooperiert hat. Dann haben wir den anderen Aspekt eines Krieges in Anführungs- und Schlusszeichen. Das ist der Drohnenkrieg auf der einen Seite mit Überwachungsdrohnen. Da sind die Iraner ja ziemlich geschickt, einige haben sie runtergeholt, eine wurde abgeschossen, eine haben sie runtergeholt, dass sie relativ unbeschädigt am Boden angekommen ist. Jetzt haben die Amerikaner offenbar da etwas dagegen gemacht, sodass die sich selbst zerstört, wenn sie angegriffen wird. Also es ist die Evolution, nicht der Adler lernt besser sehen, der Hase lernt schneller rennen. Und so machen die das auch. Aber dann gibt es den anderen Aspekt, das ist der Virenkrieg. Das Stuxnet-Virus ist ja nachweisbar eingesetzt worden. In den Urananreicherungsanlagen einerseits und eine Zeit lang ganz sicher auch in Bushehr. Und Daher ist die Vermutung, die in Iran zumindest weit verbreitet ist, nicht von der Hand zu weisen, dass die Vollleistung wird Boucher nie erreichen, weil da nach wie vor irgendwelche Schädigungen vorhanden seien. Und es gibt auch die Meinung, die Urananreicherung habe nicht das erbracht, was die Iraner sich selbst erhofft hätten, weil die Zentrifugen zum Teil eben immer noch gestört seien durch das Stuxnet-Virus. Und dann haben wir die Situation der militärischen Konfrontationsdrohungen. Man muss sich das schon mal die Geografie mal genau anschauen und sich das vergegenwärtigen, welche Kräfte in diesem engen Raum, in diesem Persischen Golf, sehr nahe beisammen sind. Also jetzt haben die Amerikaner ja aufgehört, Provokationen zu machen, und die Pasdaran offenbar mit ihren Schiffen auch. Also sie waren nicht mehr so nah ran, dass die andere Seite den Vorwand hat zu sagen, oh, da ist was passiert. Aber es ist trotzdem wahnsinnig eng alles. Und beim letzten Seminar in Doha hat ja, ich glaube, jemand von den Experten, Ganser, glaube ich, war es, hat ja uns auch erklärt, er hat sich mit der Peak-Oil-Theorie befasst, über die man streiten kann, ob es sie gibt oder nicht. Er hat sie übrigens nur so ausgelegt, Peak-Oil in Bezug auf konventionelle Erdölförderung, und die geht zurück. Und das stimmt ja tatsächlich auch. Die nicht konventionelle, die kann das ja alles auffangen und sogar mehr als kompensieren. Aber 150 große Tanker, nein, 38 große Tanker mit je über 150.000 Tonnen fahren täglich durch diese Straße von Hormuz. Die ist an der engsten Stelle, ist sie 40 Kilometer breit. Und die Iraner ließen ja immer wieder mal verstehen, wenn ein Angriff passieren würde von israelischer, / amerikanischer Seite, würden sie die Straße von Hormuz sperren. Jetzt denken wir uns, naja, 40 Kilometer, da ist doch eigentlich erstens genügend Platz, und 40 Kilometer kann man nicht so ohne weiteres sperren. Aber es sind Fahrrinnen, und die können sie eben offenkundig, könnte man eben doch sehr gut, könnte man die blockieren. Und das ist einfach nach wie vor nicht vom Tisch. Und ich denke, dass die Nähe der verschiedenen militärischen Kräfte in diesem Persischen Golf einfach das Risiko mit sich tragen, eines Konflikts oder eines Zwischenfalls zumindest, aus Zufall, ein Zwischenfall, den die oberste Stelle möglicherweise oder sicherlich nicht wünscht, aber die vielleicht eben doch passieren kann. Und dann kommt das interessante Phänomen, auch das hat Ulrich ja schon angesprochen, dass der Iran zwar reich ist an Erdgas, an Erdöl, dennoch importiert Iran Erdgas. Und wieso tun die das? Naja, das hängt mit der Geografie zusammen. Es ist einfacher, in die östlichen Landesteile und auch zum Teil nach Teheran zu importieren aus Turkmenistan, als von dort, wo es selbst gefördert wird, auf iranischem Territorium. Und das erklärt die Situation. Die zweite Problematik ist die, dass Iran ja zu wenig Benzin hat. Die Iraner selber oder die Leute, die dem Regime nahestehen, sagen, ja, das ist eben wegen der Sanktionen, da hätten sie die Raffinerien nicht modernisieren können, und deswegen sei dieser Engpass entstanden. Aber es gibt auch sehr viele andere Erklärungen dazu. Und da kommt die eigenartige Situation, jeden Tag fahren nur schon nach Teheran rein, fahren 2 Millionen Menschen. Die kommen von der näheren Umgebung, die fahren größtenteils, fahren die, oder die Hälfte vielleicht, fährt mit dem eigenen Auto. Das heißt, gibt einen gigantischen Automobilverkehr in dieses Teheran rein, jeden Tag raus aus diesem Teheran. Dann haben sie den Mangel an Benzin, und den versucht man dadurch zu steuern, dass man eben die Benzin-Coupons gegeben hat. Also bis zu einer gewissen Litermenge kann jeder Benzin zum günstigsten Preis haben, darüber hinaus wird es dann teuer. Dann haben die Taxis haben andere Regelungen, und die Busse, jedenfalls sagte mir das unser Busfahrer letztendlich, die haben gar keine. Die dürfen billiges Benzin haben in unbeschränkten Mengen. Jetzt muss man sich vorstellen, die Leute sind ja erfindungsreich, dass da ein Schwarzhandel passieren kann oder sicherlich sogar passiert, das ist ja sehr, sehr leicht vorzustellen. Von den Auswirkungen der Sanktionen im Alltag merkt man eigentlich nichts. Wenn man mit den Leuten redet, dann schon. Also letzten Endes ist ja so, der Westen, insbesondere die Amerikaner, haben ja immer wieder die Idee, wahrscheinlich glauben sie sogar selbst, dass sie mit diesen Sanktionen nur das Regime treffen oder nur die Entscheidungsträger, die Pasdaran treffen. Und das stimmt nun nicht, sondern das Regime wälzt dort, wo Defizite entstehen, wälzt das Regime seine Engpässe ab auf die Bevölkerung. Das heißt, die Steuern steigen. Ich habe einen Bekannten, der hat ein kleines Unternehmen in Teheran, der sagt, die Steuern seien im letzten Jahr 3-mal erhöht worden. Nicht massiv, aber sie wurden erhöht. Aber die Leute können irgendwie damit umgehen, können damit leben, und die sind auch an Sanktionen eigentlich gewohnt, und zwar seit langer Zeit, und sind ja erfindungsreich im Umgehen der Sanktionen und auch die Güter, die man bekommt. Naja, da kommen sie durch Dubai herein oder die Iraner machen eben selbst einen Nachbau. Islamische Republik und Striktheit, naja, wie sieht es damit aus? Manche fragen, hat sich wesentlich geändert, seit nicht mehr Ahmadinejad, sondern Rouhani der Staatspräsident ist? Es hat sich in Nuancen geändert, ja. Also am meisten sieht man es natürlich an der Kleidung der Frauen. Die Röcke werden immer pro Jahr ein Zentimeter kürzer. Dann das Kopftuch wird zum Teil immer nur noch als Symbol getragen. Letztens, also vor einigen Wochen, sahen wir zwei, drei Frauen in Teheran, auch in anderen Städten übrigens, die hatten oben ein Kopftuch und dann lange blonde Haare bis hier runter. Und also man weiß, die Religionspolizei tritt nicht mehr auf. Also man weiß es nicht hundertprozentig, sie könnte ja wieder, aber alle sagen, sie hätten die nicht mehr gesehen, seit Rouhani im Amt ist. Und die passt daran offenkundig. Das hat Hans-Joachim Seifert mir erzählt, er hat ja ein Unternehmen hier, ist beteiligt daran, hat ein Unternehmen gegründet in Iran, das es nach wie vor gibt, dass die Pastoran sich massiv eingemischt haben und das tun sie offenbar nicht mehr. Also das sind Dinge, die sich tatsächlich verändert haben und im Kulturbereich geht es langsam vorwärts, offenkundig, weil die Hardliner, die strikt Religiösen, da gewisse Bremsen anziehen und dem Rouhani klar zu verstehen geben. Also so schnell bitte nicht machen und eher vorsichtig sein, sonst wird das Ganze zu schnell überbordet. Was man übrigens, das ist ein Bild, ich mag das einfach, in jedem von den Basaren sieht, das sind diese Regeln. Also die haben nur mit Islamischer Republik gar nichts zu tun. Und das ist gestickt und das wird verkauft für zigtausende Dollars. Ich glaube 20.000 ungefähr ist der Preis eines solchen Bildes. Und die Leute kaufen es offenkundig, denn es ist auch Geld vorhanden. Eben Porsche sind zu sehen im Norden Teherans, Maserati sind zu sehen und die Hotels sind immer voll, die Flugzeuge sind immer voll. Also es gibt auch Leute und Schichten, die haben sogar profitiert von diesem Sanktionsregime. Das darf man auch nicht verkennen. Das Auftreten der Leute, naja, ich habe es gesagt, wird immer ein bisschen lockerer, aber dieses Bild, das ich jetzt da zeige, das stammt noch aus der Zeit von Ahmadinejad. Also das ist nicht so, dass sich das erst jetzt so verändert hätte, dass der islamischen oder der strikten Regel des Hijab, dass da noch Folge geleistet wird. Man tut es eben, aber man hat sich schon in der Zeit von Ahmadinejad also relativ unstrikt an das Ganze gehalten. Dann sind die Menschen in Iran ja von einer großartigen Freundlichkeit, das ist mein Fanclub, den ich habe, der ist die Yas. Ich kenne die nicht, aber der formiert sich immer wieder neu. Wir wollen reden, reden, reden in irgendeiner Sprache und wenn wir dann noch Persisch reden mit ihnen und ich rede Fasi Kitabi, also Schulpersisch, dann sagen sie immer, ob ich in Afghanistan das gelernt hätte. Nein, in Europa und so, da haben wir immer lustige Gespräche und das ist ein großes Vergnügen eigentlich in diesem Land, sich zu bewegen. Ein großartiges, ein schönes Land, ein Land auch, Ulrich Tilke hat es auch gesagt, dass der Westen einfach nicht verpassen sollte, von der Größe und auch von der kulturellen Bedeutung. Und der Aufstieg dieses Landes, der Bedeutungsaufstieg, der wird passieren. Selbst, ich bin fest davon überzeugt, wenn die Atomverhandlungen nicht erfolgreich verlaufen sollten. Denn in der ganzen Region ist die Veränderung, die strategische Veränderung, das wurde ja auch schon angesprochen, ist fast mit Händen zu fühlen. Also der relative Bedeutungsverlust von Saudi-Arabien, auch der Emirate und der Bedeutungszuwachs der Erdgasproduzenten Katar und Iran, aber Iran interessant eben auch als wirtschaftlicher Partner und auch als Handelspartner natürlich. Also das wollte ich einfach so in Ergänzung noch zu dem erzählen, was Ulrich Gegner uns gestern vorgestern